Also das heutige Thema ist ein richtig schönes Thema, nämlich wie und warum sollte man die Bibel lesen? Über die Bibel könnte man jetzt viel sprechen, sie ist das meistverkaufte Buch der Welt, sie ist das Buch, was in die meisten Sprachen übersetzt wurde. Das ist alles faszinierend und doch glaube ich, dass es für uns einen ganz persönlichen Mehrwert haben kann, die Bibel. Ich will mal mit einer Geschichte anfangen, die echt ist, also die ist auch nicht vor langer Zeit, hat sich ereignet. Und zwar gab es Missionare, das waren entweder süd- oder nordkoreanische Missionare, eins von beiden. Und sie waren in Afghanistan unterwegs als Missionare und haben dort Menschen, die meistens Moslem waren, vom Glauben an Jesus erzählt. Und sie sind in die Gefangenschaft gekommen von Al-Qaida. Damals, ja, das war ja damals die dominierende Gruppe dort. Genau, sie sind gefangen genommen worden und es war klar eigentlich, wenn du als Christ da unterwegs bist und Moslem was erzählst, erwartet dich nichts Gutes, sondern die Todesstrafe. Beziehungsweise keine Todesstrafe, sondern einfach Exekution. Und so, das war eigentlich eine eingeschworene Gruppe von Leuten, die auch mit dem Glauben, ja, die kamen alle, hatten eine lange Glaubensgeschichte. Und diese Menschen, es waren über 20 Missionare, sind da gefangen gewesen und mehr oder weniger wurde ihnen klar gesagt, was sie als nächstes erwartet, nämlich im Grunde genommen der Tod aufgrund ihres Glaubens. Und noch waren sie zusammen und noch wurden sie quasi nicht auseinandergerissen, als nächstes sollten sie in mehrere Gruppen auseinandergerissen werden. Und das Letzte, was sie noch gemeinsam gemacht haben, war, irgendwie haben sie es geschafft, eine Bibel durchzuschmuggeln. Also erstens war es gefährlich, überhaupt eine Bibel dabei zu haben und dann noch zu schmuggeln und dann noch in so einer Situation. Das musst du dir dreimal überlegen, ob du jetzt für ein Buch wirklich noch mehr Gefahr auf dich lenken willst. Und sie wussten, sie sind das letzte Mal zusammen und sie haben sich entschlossen, sie haben diese Bibel genommen und haben ganz leise, im Grunde genommen, ich werde es nicht nachmachen, jeder ein Stück abgerissen von der Bibel, so dass es ungefähr aufgeteilt war. Man kann sich vorstellen wie so ein Brot, ja. Und sie haben einfach gesagt, hey, wir haben nur noch eine und Gott kann zu uns reden durch das, was wir halt in den Händen haben, weil wahrscheinlich werden wir uns so nicht wiedersehen und wir brauchen die Ermutigung, wir brauchen den Trost, wir brauchen Gottes Reden in dieser schweren Situation. Und so haben sie quasi eine Bibel unter sich zerrissen und verteilt, jeder hat ein Stück mitgenommen. Und geschichtlich wissen wir, dass einige von ihnen hingerichtet wurden und der Rest wurde befreit. Da hat wahrscheinlich die Regierung, ob das jetzt die süd- oder nordkoreanische war, entsprechende Gelder fließen lassen. Und so konnten die Überlebenden nach Hause gebracht werden. Aber viele von ihnen haben, also eigentlich alle von ihnen haben erzählt, dass sie in dieser furchtbaren Zeit erstens so eine Nähe Gottes gespürt haben, so einen Trost Gottes gespürt haben, dass sogar ein Jahr später für uns eine etwas komische Aussage entstand. Und zwar viele von ihnen haben gesagt, jetzt geht's uns gut, jetzt sind wir sicher. Aber eigentlich wären wir wieder gerne zurück in der Situation und auf die Nachfrage, warum das denn? Wer wünscht sich das? Also, wir haben einfach gesagt, diese Nähe, diese Gegenwart Gottes, die wir da erlebt haben in diesen furchtbaren Umständen, die war so klar, die war so präsent, die war so unverschwommen. Jetzt sind sie wieder im sicheren und im guten Umfeld, sagen wir schaffen das nicht, wir kommen nicht so in dieser Nähe Gottes. Und ich glaube, dass diese Männer auch in diesen Umständen ganz anders ihre Bibel gelesen haben. Die hatten ja letztendlich noch nicht einmal eine große Wahl. Ich meine, wir können sagen, auch heute mal die Psalmen oder da mal jetzt Altes oder Neues Testament oder mal eine Losung oder so, ja. Wir haben heute wirklich alle Mittel und oft bringen uns aber die vielen Mittel nicht unbedingt näher zu Gott, ja. Und sie hatten eigentlich eine sehr beschränkte Auswahl und trotzdem sind sie davon ausgegangen, dass Gott durch die Texte zu ihnen reden kann, die sie da vor Augen haben. Das als Einstieg, dass die Bibel ja hochexplosiv ist. Ja, sie kann dir wirklich Trost geben, sie kann dir Antworten geben. Du kannst die Bibel aufschlagen und anfangen zu lesen und ich bin davon überzeugt, dass Gott dir Antworten schenken wird auf die Fragen, die du hast, dass Gott dadurch zu dir reden möchte. Ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen, die steht auf Seite 691. In Matthäus 4, Vers 4, das hat auch mit Essen zu tun, hier spricht Jesus zu den Menschen. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also, wir denken oft nur an das Materielle, an das, was uns vor der Nase ist. Du brauchst was zu essen, du brauchst was zu trinken, du brauchst was anzuziehen, du brauchst Benzin im Tank, du brauchst eine Fahrkarte, du brauchst Erholung, alles materielle Dinge. Und Gott sagt, hey, das alleine ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen Gottes Wort. Und ich habe mir das mittlerweile, ich mache das immer ein bisschen unterschiedlich, aber momentan, morgens, wenn ich frühstücke, das ist so zwischen, je nachdem, meistens so gegen 5 oder 5.30 Uhr, habe ich einfach eine Bibel, die ist bei mir in dem Raum, wo ich esse. Und ich versuche so, Frühstück esse ich dann alleine, aber wenn ich dann meinen Kaffee habe, nebendran, habe ich die eine Bibel, mit der Übersetzung ich momentan sehr gut komme. Und ich sage einfach, Herr, was hast du gekocht? Ja? Herr, was hast du auf dem Speiseplan? Was ist jetzt dran? Und ich mache es momentan so, ich lese es wirklich am Stück. Also ich mache mir immer so einen Merkzettel, wo ich gerade bin. Und dann lese ich dann eine oder zwei Seiten, mache wieder einen Merkzettel. Und lese einfach am Stück, weil Filme gucke ich ja auch am Stück, ja. Und sage einfach, okay, Herr, auf den zwei Seiten, die ich jetzt vielleicht kurz lese, halb wach, was ist die eine Aussage, die ich jetzt mitnehmen kann in den Tag? Was ist der eine Trost oder Warnung oder Ermutigung, die ich da brauche? Und das versuche ich dann mitzunehmen. Und ich merke einen Unterschied, ob ich gegessen habe oder nicht. Ja, das ist, wie du gefrühstückt hast und nicht gefrühstückt hast. Heißt nicht, dass alles super an dem Tag läuft, aber einfach dieses... Ich habe mit Gott gesprochen. Das macht einen großen Unterschied aus. Ich schaffe das nicht immer so, aber ich mache es, weil es mir gut tut. Ich mache es nicht, weil es ein Zwang für mich ist oder weil es ein Druck ist, sondern das ist so, wenn ich manchmal aus dem Haus gehe ohne Frühstück. Ich merke, dadurch spare ich Zeit, aber irgendwie geht mir die Kraft aus. Ne? Und dann überlegt man schon, wo kann man naschen. Und so ähnlich. Ich glaube, dass es eben die Speise ist für unsere Beziehung mit Gott und für unseren Geist. Wir haben in den Abenden bisher gehört, wer war Jesus, warum starb er, wie kann ich eine Beziehung mit Jesus anfangen, und wenn du irgendeinen der Abende verpasst hast, haben wir online unseren Podcast, da kannst du dir kostenlos alle 4 Abende, alle Alpha-Abende nachhören und nachschauen. Und heute geht es um diese Frage, naja, ihr Christen sagt, ihr redet mit Gott, ihr kommuniziert mit Gott, aber wie macht ihr das? Wählt ihr eine Telefonnummer und da redet jetzt einer auf der anderen Seite, oder bekommt ihr eine SMS, oder seht ihr irgendwelche Schriftzüge auf Häusern? Wie redet ihr mit Gott? Wie spricht Gott mit euch? Hört ihr Stimmen? Oder ja, dafür kann man ja eingeliefert werden in Deutschland, wenn man anfängt, Stimmen zu hören. Also wie redet Gott zu uns? Und ich glaube, dass eben Teil der Kommunikation ist durch sein Wort, durch die Bibel. Ich glaube, dass Gott uns ganz viele Antworten schenken möchte durch die Bibel. Jemand hat gesagt, die Bibel ist ein Handbuch für das Leben. Gott hat gesprochen, Gott hat sich gezeigt, Gott hat sich offenbart. Und zwar wie durch eine Person. Also am Anfang hat er sich auch zu Mose offenbart, auf so krasse Art und Weise wie ein Busch oder Dröhnen oder Leute im Alten Testament, die sind tot, fast auf den Boden gefallen und dachten, sie wären tot, weil diese Stimme sie so überwältigt hat. Und das ist ja richtig human, dass wir heutzutage irgendwo mitten in der Straßenbahn die Bibel aufschlagen können und auch mit Gott kommunizieren können. Gott hat bewusst gesagt, ich schicke meinen Sohn, er soll Dinge vorleben, ihr sollt das, was er gemacht hat, nachlesen können. Ich möchte eine zweite Bibelstelle mit euch lesen, auf Seite 916, in 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16, auf Seite 916. Ich lese alles aus der Neue Genfer Übersetzung, das ist ja die Bibel, die wir hier einheitlich haben. Dort steht geschrieben, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Steile Aussage, ja. Gottes Wort ist vom Geist Gottes eingegeben. Ja? Wie geht das? Wie schreibt man ein Buch, das von Gott eingegeben ist? Und wozu dieses Buch? Hier heißt es, es unterrichtet in der Wahrheit. Es deckt Schuld auf. Also du denkst, oh, ich habe was toll gemacht. Und dann liest du die Bibel und merkst, Das war vielleicht genauso, wie mein Nachbar es gemacht hat oder mein Arbeitskollege, aber das ist überhaupt nicht toll. Und du erkennst auf einmal, ich habe mich schuldig gemacht. Oder du guckst vielleicht im Fernsehen, es gibt momentan für bescheuerte Sendungen, der Junggeselle, nur auf Englisch, wie heißt denn der Titel? Bachelor, genau, ja. Denkst du, boah, so ein Bachelor zu sein, das muss doch klasse sein. Also jeder, der Bachelor ist, muss doch glücklicher Mensch sein, mit Familie und alles toll und so. Also das muss doch Ziel im Leben sein, als Mann, ein guter Bachelor zu werden, ja. Und dann liest du in Wort Gottes und siehst, das ist ja Lust, das ist ja Ego-Trip, das ist ja, das ist ja völlig quer. Und dann auf einmal erkennst du etwas, was eigentlich gesellschaftlich als so toll verkauft wird, dass das, da wird Schuld aufgedeckt. Und die Bibel will uns auf den richtigen Weg bringen. Und sie will uns erziehen zu einem Leben nach Gottes Willen. Weißt du, das ist, wenn du jetzt ein gutes Gerät kaufst und du fängst an, das zu benutzen und merkst, es bringt nicht die Leistung, die du dir erhoffst. Also eigentlich müsste das Gerät das und das können, aber irgendwie klappt das nicht. Wenn du, entweder hast du zwei Möglichkeiten, du bringst es zurück oder du suchst dir die Bedienungsanleitung. Wenn du dann die Bedienungsanleitung auspackst, merkst du, ach du meine Güte, ich habe es noch gar nicht richtig eingeschaltet. Oder ich hab das Wasser nicht reingemacht. Ja? Irgendwas habe ich völlig nicht beachtet und deswegen funktioniert es nicht. Und wenn du dann weißt, wie es eigentlich bedient wird, dann kannst du es zu seiner vollen Kapazität nutzen. Ich glaube, Gott hat unser Leben geschaffen und er will uns helfen, das maximal aus unserem Leben rauszuholen. Und deswegen hat er uns sein Wort gegeben, nicht damit wir uns daran ärgern, sondern damit wir das Maximale aus unserem Leben rausholen. Und Gott gibt nicht seine Regeln, um uns irgendwie zu behindern oder einzugrenzen oder uns den Spaß zu verderben, sondern er gibt uns diese Richtung, diese Worte, diese Regeln, um uns zu helfen, damit wir das maximal rausholen können. Paulus sagt hier auch, dass Gott durch die Bibel spricht. Aber wie kann das sein? Ich meine, die Bibel, sie ist über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben worden, von mindestens 40 Autoren, darunter Könige, Gelehrte, Philosophen, Fischer, Dichter, Staatsmänner, Historiker und Ärzte. Unterschiedlichste Formen von Literatur, historische Berichte, Poesie, Prophetie, Briefe, extrem unterschiedlich. Ja? Manche Teile kannst du singen, manche solltest du nicht singen. Manche, da steht, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den. Und dann geht es zwei Seiten lang, denkst du, was soll das? Ja? Dann liest du aber manche unserer Staatsdokumente und denkst, ja, die sind auch nicht viel spannender. Ne? Oder irgendwelche Satzungen oder Berichte oder Finanzberichte, die sind auch in unserer Kultur nicht spannender, aber sie geben ganz detailliert Auskunft. Wie kann man sagen, dass obwohl die Bibel zu 100% von Menschen verfasst wurde, sie gleich zu 100% von Gott inspiriert ist und von Gottes Geist eingeatmet ist? Wie geht das? Das ist eine bestimmte Frage. Wenn wir jemand sagen, wir lesen die Bibel, kommt oft wie aus der Kanone. Komm, das hat doch nicht Gott geschrieben, ja? Das haben doch Menschen geschrieben und wir Menschen schreiben ja alles Mögliche auf. Wie erklärt man sich das? Wie findet man da eine plausible Erklärung? Wie ist das möglich? Ich fand eine schöne Erklärung, die ich gefunden habe, ist, in England gab es einen Architekten, der hieß Christopher Warren, und hat die St. Paul's Cathedral in London erbaut. Also wer in London war, ist auf jeden Fall schon mal ein Häuschen, das es sich lohnt anzugucken. Das sieht nämlich wirklich gut aus. Und dieser Mann, das heißt ja, er hat es erbaut. Aber er hat angefangen und 44 Jahre später war er fertig. Wie stellst du dir das vor? Denkst du wirklich, der ist da hingegangen alleine und hat da jetzt irgendwie Stein auf Stein gelegt und angefangen? Nein, er war der Architekt. Das heißt, er hat Leute bestellt, Handwerker bestellt, Zeichnungen gemacht, das Ganze überwacht. Er war derjenige quasi, der immer nach dem Rechten geguckt hat. Macht der Maurer das Richtige, machen die Fliesenleger das Richtige und. Ja? Die Akustiker machen sie das Richtige. Und er hatte immer wieder die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. Oder zu sagen, Jungs, die Wand, die könnt ihr glatt wieder abreißen. Weil das geht nicht. Am Ende steht mein Name drunter und das, was ihr dafür baut habt, glatt wieder abreißen. Ja? Weil das kriegen wir nie abgenommen. Und so glaube ich auch, dass das zu verstehen ist, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Das waren alle Menschen, die gesagt haben, jawohl, wir handeln in Gottes Auftrag, jawohl, das, was wir schreiben, muss er abnehmen, das, was wir schreiben, muss er am Ende absegnen. Und es gibt zum Beispiel, was die neutestamentlichen Briefe angeht, es gibt eine Unmenge an Briefen, die sind nie reingekommen in unsere Bibel, ja, in das Neue Testament. Irgendwelches Thomas-Evangelium und die ganzen Apokryphen in manchen katholischen Bibeln findest du noch die Zusatzbüchlein. Und da liest du irgendwie so komisches Zeug wie Jesus als kleines Baby, hatte irgendwie Erde genommen und daraus reingepustet und Vogel gemacht. Dann hat ihn irgendjemand geärgert, dann hat er ihn verflucht und dann ist er zu Stein geworden. Ja, alles Sachen, wo du denkst, das passt irgendwie nicht zu Jesus. Jesus, der kleine Harry Potter, so ungefähr. Ne? Das haben Menschen damals aufgeschrieben und mit gutem Grund wurden diese Bücher rausgeschmissen. Ne? Und so, das, was wir heute haben, ist der Kanon, also die Sammlung von den neutestamentlichen Briefen. Und wie gesagt, einige sind da rausgeschmissen worden, weil sie bewiesenerweise falsch waren und nicht von den ursprünglichen Männern geschrieben worden waren, die das hätten erleben können. Wenn ihr da Fragen zwischendrin habt, schmeißt sie rein. Dann kann ich auch direkt darauf eingehen. Genau, also Inspiration bedeutet nicht, dass der Mensch das sein Gehirn ausschaltet und irgendwie unter Zuckung seinen Stift bewegt und am Ende haben wir das Neue Testament da, sondern die Menschen, die in Beziehung zu Gott standen und diesen Auftrag hatten, haben es aufgeschrieben und sie haben innerhalb ihrer Fähigkeiten das Beste gemacht. Deswegen ist ein Johannesevangelium einfach zu lesen, weil Johannes einfach war. Und bei Paulus heißt es, einige deiner Briefe haben wir nicht verstanden. Das heißt ja schon innerhalb der Briefe, ja. So, Paulus, danke für den Brief, aber der war schwer zu verstehen. Ne? Und wir wissen, Paulus war ein ziemlich krasser Theologe.
Eine Frage habe ich. Und zwar kommt auf dieses schwierige Punkt. Die Menschen wurden von Gott, sagen wir, geleitet als Architekt.
Ja.
Eine Frage, die man immer stellt, ist, ein Architekt sieht man, er spricht,
ja.
Aber wie spricht Gott eigentlich mit diesen Menschen? Bekommen sie Gedanken? Früher gab es dann Bibel, wie ist denn das?
Also du meinst jetzt speziell, wie hat Gott...
Diese Menschen.
Also wir haben gute Beispiele, zum Beispiel wir haben den Johannes, die Offenbarung, wenn wir da am Anfang lesen, heißt es, Johannes auf der Insel Patmos hatte eine Offenbarung, also wie eine Vision, und er beschreibt in dieser Vision, wie er dann im Himmel ist, also so fängt die Offenbarung an, da wird es relativ gut beschrieben, wie er, wie es dazu kam, dass er das Buch aufgeschrieben hat. Dann haben wir zum Beispiel beim Lukas, das würde ich eigentlich als nächstes kommen, Lukas war ein Arzt. Also ein Arzt übertreibt nicht, ne? Der macht Diagnose. Und es gibt kein detailverliebteres Buch im Neuen Testament wie Lukas und Apostelgeschichte. Das liest sich wie so eine Chronik. Der Lukas, der schreibt auf, also Lukas hat aufgeschrieben, was er gesehen hat. Er war ein Augenzeuge. Wir haben am Anfang, Jesus hat gelebt 30 Jahre, ist gestorben, also irgendwo um die Zeit zwischen 30 bis 40, ne, sehen, würden wir die Kreuzigung ansetzen. Und wir wissen, die Bibel, die neuntestamentlichen Bücher sind irgendwo 60 bis 70 aufgeschrieben. Kann man sich fragen, warum so spät? Weil es gab die Augenzeugen. Die Apostel waren die Augenzeugen, die sind von Gemeinde zu Gemeinde gegangen, die Geheimpolizei im Hintergrund, und haben gesagt, wir stehen hier, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen und wir erzählen euch Wort für Wort, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben. Hier stehen wir. In unserer Kultur etwas Untypisches, weil wir denken immer, Schriftliches genau, Mündliches ungenau. Quatsch. In anderen Kulturen überträgt man viel besser, man ist es gewohnt, sich hinzusetzen und zu erzählen und ganz genau, ja. Und schriftlich ist überhaupt nicht genauer. Wir denken es von unserer Kultur, aber in der damaligen Kultur, die konnten sehr gut auswendig lernen, ja, die konnten sehr gut detailliert eine Geschichte wiederholen. Aber das Beste ist, du hast einen Augenzeugen dabei. Und so haben die Augenzeugen die Aufgabe gehabt, zu weiter zu erzählen. Wenn ein Augenzeuge in die FCG Dürkheim kam, war die erste Frage, warst du bei der Auferstehung dabei? Hast du den auferstandenen Jesus gesehen? Und wenn er gesagt hat, ja, dann haben die Leute ihm zugehört. Wenn er das nicht sagen konnte, hat ihm keiner zugehört, weil es war kein Augenzeuge. Und diese Augenzeugen wurden älter und irgendwann hat man gemerkt, die Jungs werden nicht mehr ewig leben. Jetzt ist die Zeit, wir müssen für die nächste Generation das aufschreiben. Deswegen ist das Argument, dass das Neue Testament, die Briefe zwischen 60 bis 70 aufgeschrieben wurden, eigentlich was Gutes. Hätten sie es nicht aufgeschrieben, hätten wir ein Problem gehabt. Ja, aber für uns ist es ein Vorteil.
Das waren die Augenzeugen.
Genau, das waren die Augenzeugen. Lukas der Arzt, ja, Lukas der Arzt, der beschreibt alles geschichtlich, wer wann geboren war, zu welcher Zeit. Ich lese mal so ein Beispiel. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Ityre und Trochintis, Lysiana Tetrarch. Also er schreibt alle auf, wer gerade Bundeskanzler war, der Reihe nach, wer, um zu sagen, und in dieser Zeit habe ich das und das gesehen. In dieser Zeit habe ich das und das erlebt. Ja? Also das ist ein Arzt. Ne? Und er ordnet das, was er erlebt hat, ganz genau in die Zeit ein. Und sagt, ich habe aufgeschrieben, ich habe die Berichte gesammelt der Augenzeugen, ich habe sie geordnet, ich habe sie zusammengefasst. Und jetzt schreibe ich das Lukas-Evangelium. Und als er das Lukas-Evangelium geschrieben hat, hat er danach die Apostelgeschichte geschrieben. Und er sagt, das ist mein zweites Buch, das erste habe ich schon geschrieben. Und in dem zweiten Buch beschreibt er innerhalb von 28 Kapiteln Apostelgeschichte ungefähr 30 Jahre der ersten Kirche. Das heißt, du musst dir vorstellen, pro Jahr in der Kirchengeschichte ein Kapitel ist, nicht viel. Das heißt, er musste sortieren. Was ist jetzt wichtig? War es wichtig, dass Priscilla und Aquila mit ihrer Geschichte reinkommen? Ich meine, sie kommen vor, eine tragische Geschichte. Ja, es war wichtig, es steht drin. Der Cornelius, dass im Haus des Cornelius die Leute das Evangelium hörten, dass da jemand geschickt wurde und kommen sollte, taucht sogar zweimal auf. Also muss es besonders wichtig sein, diese Erzählung. Also er hat geschichtlich gesammelt und geordnet. Also er hat als Wissenschaftler gearbeitet. Also also Gott hat bewusst einen Arzt genommen, um ihn inspiriert, hat ihn ausbilden lassen und in einer sehr guten Sprache schreiben lassen. Und er hat als Lukas an bestimmte Leute geschrieben. Dann gab es anderen Evangelisten, der eher an Juden geschrieben hat und erwähnt Dinge, die versteht ein Jude. Lukas hat eher an die Römer geschrieben, das verstehen eher Ärzte, das verstehen eher römische Soldaten. Der Lukas beschreibt auf dem später in der Apostelgeschichte bei dem Schiff, welcher Mast das war, welche Leine, verwendet spezielle Seemannsbegriffe, ja. Kann man sich im Griechischen verlieben oder ausrasten, weil man muss jedes Wort auswendig lernen, weil es nur einmal verwendet wird. Und Johannes, wenn du dem hörst, denkst du, boah, der wiederholt sich ja immer wieder, meine Güte, der erzählt ja alles in Kreisen und immer in Kreisen und denkst ja, typisch Jude, so erzählen Juden. Und so haben die vier Evangelisten für unterschiedliche Zielgruppen geschrieben und haben bewusst das Material geordnet. Und das durften sie. Ja, also das ist genauso inspiriert worden. Und manchmal ist es auch für uns natürlich toll, wir haben alle vier Evangelien. Ich glaube, die ersten Christen hatten nicht alle vier Evangelien zusammen. Das hat ja bis zum 3., 4. Jahrhundert gedauert. Die Juden haben halt das jüdische Evangelium gehört. Die Griechen haben das griechische Evangelium gehört. Der Inhalt, das Wichtigste, war trotzdem drin. Die Überschneidung ist ja enorm. Ne? Paulus hat in bestimmte Gemeinden geschrieben, in ihre Situation. Für uns ist ja das Tolle, wir hören, wie es bei ihnen gewesen ist, müssen uns damit beschäftigen, welche Zeit lebten sie, welche Situation, und dann überlegen wir, was ist es für uns, was davon können wir anwenden. Und es gibt Sachen, die können wir überhaupt nicht anwenden, ja. Also die Kopftuchgeschichte, die kannst du dir heutzutage ziemlich schenken. Aber dann darfst du fragen, was steckt zum Beispiel hinter der Kopftuchgeschichte, dahinter in der Kultur, und was können wir heute davon übertragen, was ist sinnvoll. Sklaven, wir haben hier keine Sklaven. Wir können da jetzt wenig machen mit den Texten Anordnung für Sklaven. Also es gibt Texte, die haben für uns dann jetzt weniger Relevanz, weil die Übertragung nicht da ist. Aber sie sind, muss ich überlegen, jetzt für 2000 Jahre sind sie Inspiration und Reden Gottes gewesen. Ne? Vielleicht kommt ja wieder die Zeit, wo wir uns mit Sklaventexten beschäftigen müssen. Okay, kurzer. Ja, wie gehst du mit denen um? Er sagt zum Beispiel, wenn es Sklaven sind, aber die sind in einer Gemeinde, vergiss nicht, das ist dein Bruder und behandle ihn wie ein Bruder. Also da wird eigentlich diese Klassengesellschaft völlig aufgehoben. Nee. Komisch, dass die Amerikaner so lange brauchten als eine Nation unter Gott, ja, um Sklaverei abzuschaffen. Aber sie haben ihn eigentlich aufgrund der Bibel abgeschafft, weil viele gesagt haben, steht doch drin, liest doch unser eigenes Buch. Ne? Ja, also die Bibel soll für uns die höchste Priorität sein im Glauben. Also wir haben nicht irgendwelche heiligen Bücher noch dazu oder irgendwelche Geschichtsbücher der Christen. Wir können die nehmen als Inspiration, aber das ist kein Reden Gottes im Vergleich auf dem Level wie die Bibel. Und die Bibel will ein Handbuch fürs Leben sein. Also tatsächlich wurde es dir vorgelesen, damit Menschen Korrektur erleben. Und ich finde es so gut. Ich meine, ich kann ja als Pastor eine Meinung haben. Weißt du, du kannst ja als Gemeindeglied oder Besucher eine Meinung haben. Und in Deutschland sagen wir so toll, jeder hat ja seine Meinung und jeder darf ja jede Meinung haben. Aber das Wichtige ist, dass wir immer wieder unter das Wort Gottes gehen. Dass das Wort Gottes über uns ist. Und du wirst an Situationen kommen, wo du sagst, das gefällt mir überhaupt nicht, was da drin steht. Oder du bist nicht damit einverstanden, um zu sagen, Herr, aber ich stelle mich unter das Wort. Ich fand auch nicht immer alles toll, was meine Eltern gesagt haben. Jetzt, wo ich Kinder habe, kann ich einige der Sachen nachvollziehen. Und in 20 Jahren werde ich vielleicht ein paar Sachen mehr nachvollziehen. Ne? Und Gott sagt sein Wort, offenbart uns sein Wort. Und wir müssen da auch reinwachsen. Und an manchen Texten werden wir auch richtig zu kämpfen haben. Aber deswegen hinzugehen und zu sagen, die Passage schneide ich aus. Die Passage, die ist nicht korrekt, weil sie mir nicht in den Kram passt. Das kannst du bei Gesetzen in Deutschland auch nicht machen. Ne? Ach, Grundgesetz. Ich bin nicht einverstanden. Ich klammer das einfach aus. Geht nicht. Genau, Gott will uns nicht den Spaß verderben, sondern er will uns Hilfe geben. Gott hat gesprochen, die Bibel soll ein Handbuch für uns sein. Und immer wenn jemand spricht, bedeutet es Beziehung. Lass uns Johannes 5 lesen, ab Vers 39 auf Seite 778. Könnt ihr noch vom Sauerstoff oder ist es zu heiß mit dem Lüfter gerade? Ich habe schon warme Backe.
Die Wärme steigt nach oben.
Ja, danke. Ja, ich hab's verstanden. Johannes Kapitel 5, ab Vers 39, Seite 778. Die Backe. Deswegen Wasser. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt kann man einfach die Bibel lesen. Und jeder, der die Bibel liest, und ein Fachmann darin ist, hat gleichzeitig eine Beziehung zu Gott. Das sehe ich nicht so. Jesus selber macht den Schriftgelehrten der damaligen Zeit einen krassen Vorwurf. Wir lesen es in Johannes Kapitel 5, Vers 39. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr Schriftgelehrten, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. So klingt das mal gar nicht so verkehrt, ne? Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Also Jesus sagt, der einzige Grund, warum ihr die Schrift habt, warum ihr die Bibel habt, ist, damit ihr den Liebesbrief, den ich an euch geschrieben habe, versteht und zu mir findet. Das ist wie wenn dir jemand irgendwo Hinweise legt und du gehst diesen Hinweisen nach und am Ende landest du vor der richtigen Tür.
Eine Schatzsuche.
Genau, eine Schatzsuche. Super Beispiel. Und Gott sagt, hey, wenn du die Schatzsuche mitgemacht hast, aber am Ende den Schatz nicht mitgenommen hast, dann bist du spazieren gegangen, dann war das umsonst. Und genauso meint er hier, es ist eine riesige Gefahr, die Bibel auseinander zu pflücken und als wie so ein Buch zu sehen, was du jetzt irgendwie mit naturwissenschaftlichen Methoden angreifst. Das ist, Gott sagt im Grunde genommen, das Wichtigste ist, dass du den Autor erst kennst und kennenlernst und dann innerhalb der Beziehung, weißt du, das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt von Peter irgendeine Aussage nehme und ich reiße die komplett aus dem Kontext auseinander. Vielleicht hat Peter irgendwann was Blödes gesagt oder vielleicht hat Peter einen Witz gemacht. Wenn ich jetzt Peter kenne, dann weiß ich, was hat er einen Witz gesagt? Das kennt Peter, das würde er so nicht sagen. Das passt nicht zu seinem Charakter. Und dann weiß ich das einzuordnen. Es ist trotzdem über seinen Mund gelaufen, wenn alles, was er sagt, mitgeschrieben worden wäre. Ja? Durch die Beziehung kann man Dinge besser einordnen. Wenn du aber sagst, nö, Peter hat gesagt, ist völlig egal, ob er das mit einem Lächeln gemacht hat oder gerade einen Witz erzählt hat oder sarkastisch war oder mit Gänsefüßen, ist völlig egal, er hat es gesagt. Wir wissen, was Furchtbares passieren kann, wenn man Aussagen aus dem Kontext reißt. Ne? Und so macht es aber die Wissenschaft und sagt, letztendlich haben die Wissenschaftler manchmal schon eine Meinung, wo sie hinwollen, der Autor ist ihnen egal und dann gehen sie hin und suchen sich die Sachen. Und da ist für mich die Frage, wenn dieses Buch nicht von Menschen alleine, sondern von Gott inspiriert ist, dann ist Gottes Inspiration, Autorität oben drüber. Und das ist für die Wissenschaftler schwierig, weil jeder Wissenschaftler will ja selber die Autorität sein. Ja? Er will ja sagen, jetzt ist meine Meinung oder ich schließe mich der und der Meinung an. Ne? Aber Gott sagt, hey, ich bin da und komm unter meine Autorität. Und dann wird es dir gut gehen, dann wirst du blühen, dann wie Leben wird vorankommen. Also hier die Schriftgelehrten sagt, ihr macht einen riesigen Fehler. Ich bin euch egal, ihr wollt nur mehr Bibelstellen auswendig kennen oder sowas. Ne? Und das ist auch heute die riesige Gefahr. Du kannst in die Kirche gehen, Gottesdienst von Kindesbeinen an genießen und am Ende sagen, Glauben ist doof, aber ich kann die Bibelstellen auswendig. Ich weiß alles, wo die stehen und so weiter, ja, aber Beziehung mit Jesus lass mich in Ruhe. Ja, dann ist es im Kopf, aber nicht im Herzen. Die Bibel sagt, der Teufel kennt ja auch die Bibel, ne? Die Versuchung Jesu in der Wüste. Hey, der Teufel kann total gut das Alte Testament argumentiert mit Jesus hin und her. Aber Jesus kennt auch das Alte Testament, ja, und kann gegenargumentieren und sagt, du, was du sagst, du verdrehst es so, wie es dir passt. Du willst, was wollte der Teufel am Ende? Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, na, dann kriegst du alles. Und Jesus sagt, erstens hast du nicht alles, du lügst schon mal an der Stelle, ne? Und zweitens, ich werde niemals vor dir niederknien und dich anbeten. Also da ist, ja, wie gesagt, eine riesige Gefahr. Wie gehe ich an die Bibel dran? Ich versuche so an die Bibel dran zu gehen und sagen, Herr, wenn du mein Herr bist, mein persönlicher Herr bist, rede du zu mir durch dein Wort. Und wenn ich eine Bibelstelle habe, die ich nicht verstehe, sage ich, Herr, zeig mir andere Bibelstellen innerhalb deines Wortes, die mir helfen, diese Bibelstelle zu verstehen. Weil wenn dir etwas wichtig ist, dann sagst du es nur nicht einmal, sondern ein paar Mal. Und dann, wir müssen nicht aufgrund von einer Bibelstelle eine ganze Theologie machen. Genau, Jesus sagte, die Bibel ist nicht ein Schriftstück an sich, sondern es ist was Wertvolles, es ist was, ja, Liebesbrief finde ich ein schönes Wort. Ich weiß, wo ich im Schrank Liebesbriefe habe von meiner Frau. Da haben wir hin und her geschrieben, vor langer, langer Zeit. Und das, was drinsteht, macht eigentlich nur für uns Sinn. Erstens sollte das eigentlich keiner so großartig reinlesen und dann würde er nicht wissen, wann es geschrieben wurde und für wen und es hätte für den gar keine Bedeutung. Es wären zwei Teenager, die sich irgendwas über ihren Alltag berichten und den interessiert das. Aber für uns hat es durch die Beziehung, haben diese Texte ganz andere Bedeutung. Wie kann man mit der Bibel umgehen? Manche, die haben eine sehr abgegriffene Bibel, weil sie diese Bibel ausführlich studieren, weil sie die einzelne Bibelstellen unterstreichen, markieren, weil sie einen Kommentar dazu noch lesen. Manche müssen Griechisch und Hebräisch lernen, um die Bibel in der Originalsprache zu studieren. Aber man muss aufpassen bei all dem, dass es nicht am eigentlichen Ziel vorbeigeht. Ja? Also das Ziel ist nicht, dass du jedes hebräische Wort richtig betonen kannst, was im Alten Testament steht, sondern das Ziel ist, dass dieses Buch dein Leben verändert. Und dass dieses Buch dein Leben so verändert, dass du es anderen weitererzählst und ihr Leben verändert wird. Jesus wird nicht fragen, am Ende hast du Griechisch auswendig gelernt oder Hebräisch, sondern er wird dich fragen, hast du deinen Auftrag gelebt? Und unser Auftrag ist, zu den Menschen zu gehen und ihnen von Gott zu erzählen. Also das Eigentliche darf man nicht vergessen. Ich habe mal ein Beispiel genommen, mein Rennrad, ja. Ich habe mir mal ein Rennrad gekauft und ich habe dieses Rennrad in Urlaub mitgenommen. Und weil ich wusste, dass man beim Rennrad einiges falsch machen kann, habe ich mir ein Buch gekauft. Das Buch zum Thema Richtig Rennrad fahren. 300 Seiten. Und damit ich nichts falsch mache und nicht zu früh die Freude verliere, nicht falsch trainiere, habe ich das Buch nachts sehr schnell durchgelesen. War ich deswegen schon ein Rennradfahrer? Ein Rennradprofi? Nein. Ganz ehrlich, 3/4 von dem Zeug, was ich da gelesen habe, ich keine Ahnung gehabt, worum es überhaupt geht. Aber ich hatte das Ziel, da durchzukommen und ich habe es auch geschafft. Als ich dann angefangen habe zu fahren, habe ich erstmal langsam verstanden, worum es überhaupt geht. Ich konnte einige Tipps anwenden, einige Sachen habe ich trotzdem falsch gemacht. Und dann bin ich hingegangen, wieder zurück zu dem Buch. Und dann bin ich 100 Kilometer gefahren, habe manche Sachen verstanden. Dann bin ich 400 Kilometer gefahren, habe mehr Sachen verstanden. Nach 1000 Kilometern habe ich so einige der Sachen verstanden. Manchmal war ich auch anderer Meinung. Und dann bin ich wieder an dieses Buch zurückgegangen mit konkreten Fragestellungen. Ja? Konkreten Fragestellungen. Warum, keine Ahnung, ist es schwer, von dem Gang auf dem Gang zu wechseln? Warum schleift es immer? Und dann im richtigen Kapitel, hey, habe ich eine Antwort gefunden schnell und die hat mir weitergeholfen. Oder wie trainiere ich, ohne Muskelkater zu bekommen? Oder wie trinke ich richtig? All diese Sachen, das war für mich, naja, das Entscheidende war, Fahrrad zu fahren. Ja? Nur weil du ein Buch gelesen hast, bist du noch lange kein Fahrradfahrer. Aber zu sagen, so wie im Glauben, ich glaube einfach nur ohne ein Handbuch, da kann man auch vieles falsch machen, da kann man auch viel Enttäuschung erleben und kann man sich auch verfahren. Also finde ich, ist das Ideale, zusammenzukommen. Und für mich auch so ein Beispiel, was mir geholfen hat beim Rennradfahren, ist einfach eines Morgens rauszufahren und vor mir war ein älterer Mann, der ein Profi war im Rennradfahren, davor seine 6. Saison. Und ich kannte seine Sprache nicht, er kannte meine Sprache nicht, es war in Frankreich. Ich bin ihm einfach gefolgt. Und zum Glück habe ich es geschafft, ihm hinterherzukommen. Und nach den ersten 30, 40 Kilometern hat er zum Glück eine Pause gemacht. Ja. Und ich bin einfach hinten dran gewesen. Ich habe angeguckt, wie schaltet er, wann macht er seine Pinkelpause, wann holt er seine Flasche und holt sich Wasser. Alles. Ich habe einfach versucht zu kopieren. Und das hat mir so geholfen. Und ich habe dann auch einen richtigen Ehrgeiz bekommen. Später habe ich gesehen, der hat an dem Tag schon 120 Kilometer hinter sich gehabt. Und ich war nach 40 Kilometern fix und alle. Und ich habe mir gedacht, wenn dieser alte Piep das schafft, ja, dann darf ich nicht rumpinzen. Ja? Dann darf ich noch niemandem erzählen, dass ich 40 Kilometer gefahren bin. Erzählt wird erst ab 60 oder ab 80. Ne? Hey Leute, im Glauben ist doch dasselbe. Du fängst an, die Bibel zu lesen und dann kommst du auf irgendeine Stelle und er hat das Gefühl, dir fällt die Kette runter, ja, vom Rad. Und du denkst, jetzt habe ich völlig meine Lust verloren am Bibellesen. Verliere nicht deine Lust am Bibellesen, sondern rede mit jemandem, der schon lange Bibel liest und sagt, du, wie kommst du mit dieser Passage klar? Oder mit diesem Buch klar? Was heißt diese Aussage? Muss ich mir jetzt ein Kopftuch kaufen? Ja? Ich will es ja richtig machen. Da musst du jemanden konsultieren, der länger unterwegs ist. Und dafür ist auch Gemeinde da. Dafür brauchen wir Gemeinschaft im Glauben. Ich glaube, dass dieses Buch uns zu mehr animieren soll, wie nur Fahrrad zu fahren, sondern es ist das Buch, was uns helfen soll, in der Beziehung mit Jesus zu wachsen. Martin Luther hat was Schönes gesagt. Er hat gesagt, die Bibel lebt, denn sie spricht zu mir. Sie hat Füße und läuft mir nach. Sie hat Hände und greift nach mir. So hat er das beschrieben. Ich glaube einfach, dass er im Gespräch war mit der Bibel. Weißt du? Dass er das Gefühl hatte, du liest manchmal was und es geht dir nach. Es lässt dich nicht los. Und denkst, wie mache ich das? Was heißt das für mich? Wie wende ich das an? Oder du kriegst Ermutigung. Oder Korrektur. Also manche Leute sagen, ich brauche nicht die Bibel, ich habe irgendwie Gott tief in mir. Sage ich, ehrlich? Korrigiert dieser Gott in dir dich auch? Bringt dieser Gott in dir dich weiter? Oder sagt er dir immer, alles ist super, was du machst, du bist so ein klasse Kerl, der Herr kann froh sein, dich zu haben. Ne? So. Na? Gut, dass es nur einen gibt. Ja. Also, ich finde auch ein schönes Bild ist, dass die Bibel hilft uns zu wachsen. Und wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann sind wir wie ein kleines Baby. Und es ist egal, wie alt wir sind, wirklich ganz egal. Und wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann sagt auch keiner, so, hier ist das Baby, stell es jetzt in den Garten, möge es wachsen. Ne? Sondern du fängst an mit Babymilch, mit Muttermilch. Und dann, wenn es das irgendwie einigermaßen behalten kann, dann gibt es diesen ekelhaften Brei ohne Gewürze und ohne Pfeffer und ohne Salz. Es schmeckt leer. Und die Kinder finden es super. Und die können noch kein Fleisch essen. Ja? Es entwickelt sich alles. Weißt du, und genauso ist es mit Bibellesen. Manchmal geht man irgendwie ans Alte Testament und wundert sich, dass man Verdauungsprobleme kriegt. Ja, oder geht an die Offenbarung und auf einmal das Gefühl, du hast zu viel Scharfes gegessen. Und du siehst nur noch Schwerter und Pferde und Kämpfe und hast nur noch Angst vor dem Weltuntergang. Der Klassiker. Jemand liest die Offenbarung und danach hört er die Nachrichten mit so großen Ohren. Ja, und ruft den Pastor an, weil das ist ganz Zeitverschiebung und er denkt, es war die Entrückung, ich habe schon alles erlebt. Ja?
Das ist schon so.
Ja. Mädel hat halt vergessen, dass die Eltern am Wochenende weg sind, kommt nach Hause, ja, und klingelt, das macht keiner auf, setzt sich auf den Boden, bricht zusammen, ja, ruft einen jungen Pastor an, sagt, ah, weiß auch nicht, warum sie mich dann angerufen hat, ja, wenn sie dachte, dass die Entrückung wäre. Ich meine, warum soll ich dann noch da sein, ja? Aber, oh ja, ist niemand da, die sind bestimmt weg und die Offenbarung. So, oh, komm, entspann dich, guck auf die Uhr, guck in deinen Kalender, chill, ja. Aber da kommen Leute, ne? Oder irgendeinen christlichen Film, Left Behind oder so, gelesen, danach sind 3 Nächte nicht geschlafen, ne? Also, immer so viel abbeißen, wie man verdauen kann, ja? Und bei Verdauungsproblemen langsamer essen. Oder sich langsam dran herantasten. Wir sollen die Bibel mit Frieden und mit Freude lesen. Und ja, sie wird uns, soll uns treffen, sie soll uns erziehen. Aber wir dürfen da auch wachsen. Und die Methode, hey, manche, die, finde ich, fand ich jetzt auch schön, Schwangere, essen sehr oft kleine Portionen, weil es nicht mehr reinpasst. Nicht vergessen. Ja? Also ich sag, wenn ich einmal gut gefrühstückt habe, dann ist eigentlich nächsten 10, 12 Stunden gut. Also je nachdem, weißt du, wenn du sagst, ich bin einer, der, ich vertiefe mich mal 2, 3 Stunden ins Wort lesen und dann habe ich 3 Tage Ruhe, dann ernährt mich das 3 Tage so super. Wenn du sagst, du, ich stelle mir den Wecker und alle halbe Stunde lese ich einen Satz auf meinem Handy in meiner Bibel-App, yo, finde den Weg. Guck, dass das Wort dich ernährt, ja? Dass du Speise bekommst. Mach dir keinen Zwang draus, aber je mehr du mit jemandem redest, desto mehr kennst du seine Gedanken. Und wenn du das zu einer Gewohnheit machst, das Wort Gottes zu lesen, dann bist du in der Situation und dann erinnerst du, Entschuldigung, dich an einen Text, den du mal gelesen hast, und auf einmal redet Gott zu dir, weißt du, weil du hast es schon drin. Ich verspreche dir, Gott wird nicht zu dir durch ein Wort sprechen, das du nie gelesen hast. Amen. Achso, du wirst dich nicht an ein Theaterstück erinnern, das du nie gesehen hast. Du wirst dich nicht an die Szene in einem Film erinnern, den du nie gesehen hast. Du musst es erst lesen, aufnehmen. Und manchmal liest du und denkst du, keine Ahnung, weiterlesen. Ja, was soll das? Ich habe eine Zeit lang gehabt, habe ich wunder gerne Hörbibel gelesen. Wenn du abwäschst, Geschirr machst, was auch immer, staubsaugst, Auto fährst, ja. Was meinst du, wie schnell? Apostelgeschichte dauert 43 Minuten vorgelesen, ja. Ach, super, hast mal eine Autofahrt der Apostelgeschichte durch. Oder mal ein Evangelium in 25 Minuten. Komplett. Und das hörst du dann, es bleiben Dinge hängen und dann kommst du in deine Lebenssituation und auf einmal siehst du Jesus in der Bergpredigt und hörst ihn, ne? Und dann, aber hey, wenn du es nie gelesen hast, wirst du definitiv nicht daran erinnert. Sei kreativ, suche Wege, ja, um das Wort zu dir sprechen zu lassen. Und bitte Gott einfach auch dadurch, ja, zu dir zu sprechen. Früher haben die Leute Bibelverse auswendig gelernt, auch nicht verkehrt. Ne? Bibelkonkordanz, was es da alles für gute Sachen gibt. Wichtig ist, dass wir einen Weg finden. Wichtig ist, dass wir da einen Weg gehen. Dass wir das Wort in uns reinkriegen. Weißt du, wenn du jeden Tag Bildzeitung liest, du wirst auch Wort in dein Herz kriegen. Das wird dich auch prägen, das wird auch deine Seele füttern. Ja? Die Frage ist nur, womit? Wenn du jeden Tag FAZ liest. Als ich Jura studiert habe, hat der Professor gesagt, wenn sie nicht die FAZ gelesen haben, brauchen sie gar nicht in meine Vorlesung kommen. Und das hat er echt durchgezogen. Also die ersten 15 Minuten hat sich mit uns nur über die FAZ und es war schon blöd als Schüler, ne? Wenn du dann nicht wusstest, was los ist. Weil der hat echt Fragen dazu gestellt, aktuelle. Ne? Staatsrecht und so. Ne? Hey, vielleicht will Gott zu dir reden durch das, was du liest oder das aber nicht gelesen hast, ja. Dann sagst du, ja, ich habe Gottes Stimme nicht gehört. Okay, gib ihm eine Chance. Ne? Beschäftige dich mit dem, was er geschrieben hat. Wie spricht Gott? Auch eine interessante Sache ist, wenn du eine Bibelstelle liest und die besonders in dein Herz fällt für eine bestimmte Situation und dann redest du mit anderen, hey, was liest du gerade, was hat dich berührt oder hast du vielleicht eine Bibelstelle für mich? Ja? Wenn du dann dieselbe Bibelstelle mehrfach auftaucht. Das ist hochspannend. Was ich euch empfehlen würde, ein Notizbuch sowieso zu machen. Ein Notizbuch für Predigten, wenn du in den Gottesdienst gehst, sorg dir ein Notizbuch und schreib dir auf von der Predigt Dinge, die dich berühren, Dinge, die dich ärgern, Dinge, die dich herausfordern, Dinge, die dich ermutigen. Schreib sie dir auf. Wenn du die Bibel liest, schreib dir Dinge auf, die du überhaupt nicht verstehst. Dann frage jemanden am Sonntag, der dir da helfen kann. Und wenn der dir nicht helfen kann, dann fühlt er sich blöd. Und dann hat er auch noch was zu tun, um nachzuschlagen, warum das ist, weil er ist ja viel zu peinlich, zuzugeben, dass er es nicht weiß. Und schon beschäftigt er oder sie sich auch mit dem Wort Gottes. Ja, also, das ist ein super, super Effekt. Schreibt es auf Facebook, whatever, ja, WhatsApp, meine Güte, benutzt diese Dinge zum Segen und nicht zu irgendwelchen Quatsch. Also Gott kann auch in deiner Situation manchmal einfach ein Bibelwort geben. Und es ist wie Dynamit. Du stehst vor einer Entscheidung und jemand sagt dir, du, das und das, das ist gerade für dich dran und du schlägst es auf und es trifft dich wie der Herr, ja. Das gibt es auch, Offenbarung, Worte, die dann ins Herz kommen, ne? Bibelstellen, die du gerade in der Situation liest. Und sei da kreativ. Bete und sag, Herr, geh in deinem Kopf vielleicht die Bücher, die es gibt im Neuen Testament und vielleicht bleibst du, das sind ja alles irgendwelche Männernamen meistens, ne? Dann bleibst du bei einem hängen und sag, Herr, welches Kapitel, Herr, welcher Vers, lass dich mal darauf ein. Und guck, ob Gott nicht so zu dir spricht, ob er nicht genau in deine Situation redet. Andere nehmen die Bibel und schlagen einfach auf und fangen an zu lesen und sagen, Herr, gebrauche das. Also wenn es bei den Koreanern machen konnte, kann es bei dir auch machen. Oder sag, hey, ich hol mir eine Hörbibel und immer wenn ich im Auto sitze, schmeiße ich die mal an und mal gucken, wo der Herr was für mich auftut, ne? Wo er da zu mir redet, wo er mich da inspiriert. Also an seinem Wort kommen wir nicht dran vorbei.